Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik, führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung, zu einer neuen Folge von Plan B, dem Podcast für die moderne Landwirtschaft von und mit New Holland Deutschland und Wüstenberg Landtechnik und natürlich mit Thilo, der hier neben mir sitzt. Thilo, wo sind wir heute?
Ja, moin Thomas, wir sind heute auf dem Hof Hahnenkamp bei Familie Schulz-Möllgart. Und ja, wir freuen uns, dass Urte und Jörg sich Zeit genommen haben, uns heute mal zu ein paar ganz aktuellen landwirtschaftlichen Themen Rede und Antwort zu stehen. Aber zuerst natürlich die obligatorische Frage, wer seid ihr, was könnt ihr?
Ja, also ich bin Jörg, Hof Hahnenkamp GbR, wir sitzen in Wobbenbüll, haben 170 Kühe in Milch aktuell, 320 Tiere auf dem Hof mit der weiblichen Nachzucht, die Bullkälber gehen nach 28 Tagen, so wie immer. Ja, wir haben knapp 200 Hektar jetzt hier, 80 Hektar Ackerbau, 120 Hektar Grünland. So viel Grünland für so wenig Tiere, aus dem einfachen Grund, weil wir noch ein paar flüblige Tiere hier haben, die Gänse, leider Gottes, wo wir jedes Jahr zum ersten Schnitt einen Verlust von 35 bis 40 Hektar haben, leider Gottes. Und deswegen lieber ein bisschen mehr Grünland als zu wenig.
Ja, ich bin Urte, gehöre auch dazu zum Hof-Hahnenkamp-Team sozusagen. Ja, wir sind seit 2019 hier. Ja, haben das Ganze ja außerfamiliär übernommen. Also es ist keine klassische Übernahme innerhalb der Familie. Jörg und ich haben ja vorher andere Berufe ausgeübt und ja, mittlerweile sind wir ganz gut eingegroovt hier, haben aus dem Hof viel gemacht. Ja, damals haben wir übernommen, jetzt um ein bisschen was zur Milchleistung zu sagen, bei 9000 Kilo im Herdendurchschnitt und sind jetzt bei knappen 12. Also wir bemühen uns jedes Jahr ein bisschen besser zu werden, die Produktion zu optimieren, weil natürlich viele Faktoren ja reinspielen, dass man diese ganze Landwirtschaft ja wirtschaftlich führen muss, gerade im Bereich der außerfamiliären Hofüberlassung.
Genau, das ist natürlich ein mega spannendes Thema, die Art und Weise, wie ihr hier in den Hof reingekommen seid, aber aus aktuellem Anlass Thema Maul- und Klauenseuche. Wir haben ja zum Tag der Aufzeichnung, aktuell läuft sie noch, die Grüne Woche in Berlin. Mhm. Auch ihr hattet vor, eigentlich nach Berlin zu fahren, genau wie wir ja auch. Ihr seid nicht gefahren, wir sind nicht gefahren. Was ging euch durch den Kopf in dem Moment, als die Meldung kam, im Berliner Umland grassiert die Maul- und Klauenseuche, beziehungsweise grassiert ist vielleicht übertrieben, aber hat es einen Fall gegeben?
Ja, ich kriege gerade wieder Gänsehaut. Also das war eine ziemliche Schocknachricht, wobei man erst gedacht hat, boah, ist ja Brandenburg, ist irgendwie weit weg, aber so weit weg ist es ja nicht, weil es sich ja sehr, sehr schnell ausbreiten kann. Und die Übertragungswege ja nicht so richtig bekannt sind. Also es kann ja wirklich durch alles übertragen werden. Und ja, das ist richtig. Wir hätten ja auch unseren Auftritt gehabt in Berlin und haben halt dann beide entschlossen, dass wir nicht fahren, weil wir einfach Angst haben, was mitzunehmen aus Berlin, auch wenn es natürlich irgendwo eine Messe ist und wir ja nicht durch einen Kuhstall oder Schafstall tigern. Nichtsdestotrotz haben wir eine Verantwortung unseren Mädels im Stall gegenüber und auch der Region gegenüber, denn wir wollten jetzt nicht diejenigen sein, die das hier mit nach Nordfriesland nehmen, um dann irgendwie an Pranger gestellt zu werden, weil das bedeutet ja schon, also das hat ja ziemlich krasse Auswirkungen einfach.
Genau, und wir haben ja dann noch für uns entschieden, definitiv einmal nicht zu fahren und auch den Hof komplett einmal abzuriegeln. Also wir haben vorne Hygieneschleusen eingebaut, sodass wir das nur als einziges der Milchlaster, der vorher durch eine Desinfektionswanne fährt, bei uns auf den Hof kommt, weil das nicht anders möglich ist. Selbst der Viehhändler, da werden die Tiere in unserem Viehwagen nach vorne gefahren, damit der auch nicht raufkommen muss. Und Besamer zieht sich um, genauso wie Tierarzt und so weiter.
für Milchviehbetrieb relativ oder ziemlich rigoros, würde man jetzt erstmal so meinen. Also auch von dem, was ich so von Berufskollegen höre. Wie ist das Feedback, das ihr so kriegt von denjenigen, die so auf den Hof kommen? Das würde mich jetzt ja mal interessieren.
Also man muss sagen, die hier bei uns auf dem Hof kommen, sei es Viehhändler, Tierarzt, auch der Tankwagen, der sich anmeldet, Spediteure, Futtermittelhändler. Also alle haben absolutes Verständnis dafür, dass wir es so machen. Da ist keiner, der sagt, das ist jetzt hier echt mega übertrieben, was ihr hier für einen Film dreht, weil auch die natürlich Schiss haben, was weiterzutragen und da auch keine Lust zu haben, weil ja auch da viel dran hängt. Ja, deswegen da ist eigentlich, da war es okay. Woanders haben wir mehr Reaktionen bekommen.
Also die Akzeptanz war da, definitiv bei allen. Auch viele, auch die selber schon vorher, bevor sie das wussten, dass wir bei uns den Aufwand fahren müssen, schon von sich aus, so Mac-Technik, Carsten zum Beispiel, die das rausgehauen hatten, dass sie mit hofeigener Schutzkleidung sonst kommen oder wie auch immer. Also das ist eigentlich positiv. Wir haben keinen gehabt, der irgendwo quakig war, ja nee, oder sagte, ich komme jetzt nicht mehr oder sowas.
Ich glaube, man müsste vielleicht nochmal für die nicht landwirtschaftlichen Zuhörer ruhig erklären, dass es eben auch einfach eine richtig hoch ansteckende Seuche ist. Und wie du schon ganz richtig gesagt hast, oder die Übertragungswege sind natürlich nicht so ganz bekannt. Und auch wenn es Schutzzonen gibt inzwischen und man im Moment lange nichts gehört hat, man weiß eben nicht, es sind Wasserbüffel, die betroffen waren, die im Freien leben.
Richtig.
Die Frage ist halt, was ist mit Wildtieren, ne?
Ja.
Die durch die Gegend ziehen. Und wir kennen es ja noch aus der Zeit der ASP, als das ein großes Thema war, was ja nach wie vor im Hintergrund immer noch wabert, eben auch eine ansteckende Tierseuche, wo man eben auch mega Angst hatte, dass die Wildschweine das einfach verbreiten. Und das sind einfach so Unsicherheitsfaktoren. Und ich glaube, es ist genau richtig, dann in dem Moment einfach zu sagen, wir versuchen erstmal das Maximale zu machen, um hier nicht irgendwas zu provozieren, weil wenn das erstmal so weit kommt, dann haben wir ein Riesenproblem.
Richtig.
Ja, vor allen Dingen auch ein Riesenproblem, da ja viel auch davon berichtet wurde, dass Tierbestände präventiv einfach gekeult werden. Da ist das Untersuchungsergebnis der offiziellen Stelle noch nicht mal da und trotzdem sind die Tiere auf dem Hof tot und das finden wir richtig krass. Also das ist schon echt doll und auch zu diesem positiven Feedback. Nun sind wir ja auch im Internet ein bisschen unterwegs. Da haben wir aber von vielen bekommen, oh, Oberpanikmache, was schiebt ihr da für einen Film und so weiter. Ich denke immer, Leben und Leben lassen, man muss das ja für sich entscheiden. Aber an so einem Betrieb auch hier, da hängen ja auch einfach Existenzen, wo man dann sagt, das Maximum, was geht, was wir halt verhindern können, machen wir, ob jetzt ein Vogel aus dem Osten hier ranfliegt oder Wild hier rüberkommt, das haben wir halt nicht in der Hand und auch durch die Luft nicht, wie das ja viele sagen vom Institut, dass es auch so ein Übertragungsweg sein kann. Aber ich finde immer, jeder muss da für sich die Entscheidung treffen, wie doll er damit umgeht.
Also ich finde ja auch gerade die Tatsache, dass die Tiere so schnell gekeult werden, ohne dass man erstmal ein Ergebnis hat, in diesem inneren Zirkel wird ja alles weggehauen, was da ist,
ja,
zeigt ja, wie gefährlich und wie ansteckend und wie unberechenbar diese Krankheit ist.
Ja.
Und dann ist es ja eigentlich kaum nachvollziehbar, dass irgendjemand sagt, also wenn jetzt jemand anders solche Schutzmaßnahmen aufzieht wie ihr, dass man dann sagt, das ist drüber. Also,
ja,
aber fanden wir auch. Aber Verbraucher oder eher?
Ne, Berufskollegen auch, ne? Ja, also der Verbraucher an sich, der hatte ja eher so, dass da auch Fragen kamen, so Mensch, was ist mit Fleisch und Milch und so, dass man da aufgeklärt hat, dass das nicht tragisch ist oder auch für den Menschen nicht schlimm ist. Aber von den Berufskollegen fand ich das schon so, wo ich gedacht habe, ja okay, könnt ihr ja so sehen, aber man hat ja irgendwie, also Jörg und ich haben auch gesagt, da könnten wir gar nicht mit leben, ne? Das, also die Tiere sind ja einfach auch nicht mehr da. Also das weiß ich nicht, da kann man nicht so urteilen. Das sollte man nicht tun. Ich meine, es ist dann so, da sind wir auch ehrlich, backen wir uns dann Ei drauf, weil jeder muss so seine Suppe kochen. Aber man hat schon eine Verantwortung ja auch seinen Nachbarn gegenüber, ne? Also hier ist ja auch noch Landwirtschaft links und rechts. Und ich finde, dann sollte man schon das tun, was in seiner Macht steht.
Ja, wir haben tatsächlich, als die Nachricht rauskam, erstmal einen Kreis um unseren Betrieb gezogen von 3 Kilometern. Wer wäre denn überhaupt drinne? So, das sind natürlich hier unsere Milchviehbetriebe, die mit im Ort sind, aber ja auch dadurch, dass wir hier eine schaflastige Region sind. sehr, sehr viele Schäfer, die eben halt dann auch ihre Tiere verlieren und die Verantwortung tragen, nur, ich sag jetzt mal, weil wir nach Berlin gefahren sind, vielleicht doch irgendwas mitgenommen haben und hier auf einmal der Super-GAU ausbricht. Nee. Das ist ja alleine schon, wir sind am Damm von Nordstrand, der ist im Radius von 1 Kilometer. Das heißt, der Damm, die einzige Zufahrt nach Nordstrand, wird gesperrt. Ist im Sperrbezirk. Das heißt, da kommt nichts mehr rein und nichts mehr raus. So, und da muss man sich ja irgendwo dann auch im Klaren drüber werden, dass man, also wir haben zumindest gesagt, die Verantwortung wollen wir für die anderen eben halt nicht tragen.
Ja, und wie ihr einfach richtig gesagt habt, so diese Sorge auch um die eigenen Tiere, ne? Die genau. liegen einem das, da einfach am Herzen.
Ja. Ja.
Also wir hatten es ja vorhin schon mal kurz im Vorgespräch, als 1999 war es, glaube ich, die Maul- und Klauenseuche in England, und England ist verdammt weit weg, ausgebrochen war. Selbst da haben wir echt Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, weil wir einfach, ja, du weißt es halt nicht. Ne? Wir haben bei uns in der Region einen Händler, der handelt mit Rindern aus England und handelt aber auch mit Viehanhängern. Ne? Also so, und ja, der fährt halt immer hin und her und durch die Gegend. Und du weißt halt nicht, über welche Wege das kommt. Ne? Das ist
genau.
einfach diese absolute Ungewissheit. Aus dem Grund schon ist das genau richtig, was ihr macht, meiner Meinung nach.
Ja, es ist halt so. Aber wie du schon sagst, was ich so krank finde an diesem Ganzen, natürlich ist es eine Seuche, die sich total schnell ausbreitet, aber auf der anderen Seite werden Tierbestände im Sperrbezirk ohne offizielles Untersuchungsergebnis gekeult. Das finde ich halt schon, weiß ich nicht, man untersucht so viel und es gibt ja auch schnell Methoden, das Ergebnis schnell zu haben. Ne? Aber da, weiß ich nicht, wir reden so viel über Tierschutz und einfach Bestände, die dann vielleicht noch gesund sind, zu keulen, das finde ich auch kritisch. Also natürlich ist es so, aber das muss man auch ein bisschen kritisch hinterfragen.
Also die Erfahrung haben wir ja tatsächlich selber gemacht, das ist lange her, BSE. Damals war es ja auch so, dass man eigentlich alles, was an englischen Rindern hier in Deutschland war, gekeult hat. Und wir sind ja wirklich in die höchsten Instanzen gegangen vor Gericht. Und wir haben ja unsere 28 Galloways, die wir hatten damals original englisch, die sind nicht gekeult worden. Mhm. Ist auch nie was gewesen. Ne? Also es wäre totaler Schwachsinn gewesen, die umzubringen. Weil da war nichts. So, und eigentlich wusste man auch, dass das Problem die Futtermittel sind. Die paar, ich weiß nicht, waren es 6 oder 7 Galloways, die in Großbritannien ums Leben gekommen sind, das waren irgendwelche Maskottchen, die irgendwie vorne vorm Haus auf irgendwelchen großen Milchviehbetrieben liefen. Mhm. Ansonsten waren diese Fleischrinder gar nicht betroffen. Aber wie viele Fleischrinder sind hier in Deutschland umgebracht worden? Ja. Einfach, weil man Angst hatte. Und am Ende war es wahrscheinlich doch ziemlich übertrieben.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, ja, man muss halt wahrscheinlich trotzdem das Maximum an Vorsicht walten lassen. Das ist halt echt eine Gratwanderung.
Also wenn das jetzt da tatsächlich das gebracht hat, dass es nicht ausgebrochen ist, absolut da richtig. In Brandenburg, dann ist es natürlich absolut richtig. Ne? Also das ist gar keine Frage.
Vermisst ihr denn, dass ihr nicht auf die grüne Woche gefahren seid? Hattet ihr da irgendwie was Besonderes im Auge? Oder sagt ihr, Mensch, das kann man jetzt auch irgendwie im Internet sich vielleicht nochmal angucken oder so? Oder?
Also im Auge jetzt nichts. Wir hätten ja über die Agrarscouts damit hingesollt, genau, oder wären damit hingefahren. Ich hätte mein Briefing ja dann da offiziell, meinen Einstand sozusagen gekriegt. Urte war ja letztes Jahr schon da, hat das ja letztes Jahr schon mitgemacht. Wäre schon cool gewesen, definitiv, zumindest da bei den Agrarscouts dabei zu sein. Aber ja, ist leider so.
Ich frage jetzt mal nicht unbedingt für mich, sondern eher so für die Zuhörer, die nicht aus der Landwirtschaft kommen. Agrarscouts, was machen die?
Die Agrarscouts, die zeigen ja sozusagen den Nicht-Landwirten einmal auf dem Betrieb, imaginären Betrieb, den sie da ja auf der Grünen Woche aufgebaut haben, versuchen sie die Landwirtschaft einmal näher zu bringen und einmal bessere Aufklärungsarbeit zu leisten. Genau.
Die gehen in den Dialog mit dem Endverbraucher letztendlich, aber auch mit denen haben wir hier ja auch. Wir hatten ja im Mai Rewe zu Besuch, also tatsächlich auch den Chefeinkäufer Deutschland, wo man den Dialog zwischen Einzelhandel und dem Landwirten ja letztendlich auch fördern möchte. Das war ein richtig spannender Tag, weil der hatte auch gar keine Ahnung, was wir für einen Liter Milch bekommen, obwohl der mit Butter und Milch handelt. Das war sehr spannend zu erfahren und der war etwas sehr überrascht, wie das Thema Milch, Fleisch, Kälberverkauf und so weiter, also was alles da dran hängt. Der war tatsächlich morgens um 3:45 hier bei uns, hat mit uns auch gemolken, mit durch ein, also so ein, ne, schon gestandener Typ, also der hätte es ja nicht machen müssen, den hatten wir auch angeboten, dass er erst um 7 kommen muss. Nee, sagt er, will ich um 3:45 machen. Und da kam halt raus, dass man schimpft ja gerne mal auf den LEH, das tun wir ja auch und sagen so, Mensch, gib doch mal mehr für die Produkte aus und so. Ne? Aber das ist halt schon so, dass dieser ganze Zwischenhandel, der ja irgendwie stattfindet, ne? Wir Landwirte als produzierendes Gewerbe in dem Sinne haben ja keine Ahnung, was wir für unsere Milch bekommen, auch nicht im Januar, das kriegen wir auch erst im Februar raus. Aber trotzdem handelt die Meierei wieder mit dem LEH. Also da sind ja so viele Wasserköpfe dazwischen, die irgendwie viel zu sagen haben. Und im Endeffekt hat der Kunde, so der LEH, gar keine Ahnung, was eigentlich der Produzent dafür bekommt. Und das fanden wir sehr, sehr spannend. Deswegen hätten wir uns schon gefreut, auch in Berlin zu sein, weil wir uns da nochmal mit der Rewe Group zusammensetzen wollten. Gerade im Bezug auf Zukunftsbauer und Regionalität, weil wir ja auch das eine oder andere mit der Direktvermarktung gemacht haben und auch wieder weitermachen. Und ja, das war halt sehr, sehr spannend. Das muss man schon sagen. Und da ist das Forum Moderne Landwirtschaft oder auch als Agrarscout war das eine gute Geschichte, sich da richtig gut zu vernetzen.
Wie kritisch wird dann in so Gesprächen auf der Grünen Woche mit den Endverbrauchern so die Tierhaltung, ich sag mal, hinterfragt?
Schon. Also ich habe das, kannst ja nur sagen, vom letzten Jahr, weil ich ja letztes Jahr da war. Und da haben wir schon verschiedene Gruppen gehabt, auch einige NGOs, mit denen wir halt über die Messe gegangen sind, die das Thema, ja, da fängt es ja mal an, wo fängt Massentierhaltung an? Ne? Also für viele ist es ja schon der Laufstall mit 150 Kühen ist schon Massentierhaltung, für den anderen halt nicht und da muss man die schon abholen und denen erklären, was wir so den ganzen Tag machen. Was man sagen muss, also wenn man das mit denen wirklich, wirklich erläutert hat, dann haben sie Verständnis. Ich weiß nicht, ob sie es am Abend dann immer noch haben, wenn der Messebesuch zu Ende ist und sie halt drüber geschlafen haben, ob sie die Meinung am anderen Tag noch so tragen, das weiß ich nicht, aber man hat wenigstens das Gefühl, dass man was Gutes gemacht hat und denen einfach mal unseren Job wieder ein bisschen näher bringt, dass wir halt keine Massentierhalter sind.
Aber das haben wir auch nicht nur in den großen Städten so, sondern auch hier bei uns im Dorf, dass du den Leuten das eben halt auch erklären musst, ne? Wie das läuft, weil auch wir wurden schon als Massentierhalter hier im Dorf beziffert. Und ja, da muss man dann einfach vernünftig miteinander reden und nicht irgendwo böse werden oder sonst was.
Das ist schon manchmal beängstigend, wie weit die Menschen sogar auf dem Dorf von der Landwirtschaft inzwischen weg sind. Ne? Das ist, früher hatte man immer noch irgendwie, die Oma hatte mal einen Hof oder so, hört man dann immer wieder von den Leuten. Das ist mittlerweile noch wieder zwei Generationen her. Und entsprechend weit weg sind dann auch die Ansichten, die dann haben oder das Verständnis für die Landwirtschaft. Das ist schon krass. Aber ich sag mal, wenn einer den Menschen sowas näher bringen kann, dann sei das ja ihr. Du hast gerade das Thema Zukunftsbauer angesprochen. Also wenn man aus landwirtschaftsfremden Bereichen sich überlegt, so einen Hof zu übernehmen, um dann mal da die Wände reinzukriegen jetzt ins Gespräch, das will ja schon was heißen. Also da muss man ja schon Leidenschaft für den Beruf haben, und für die Landwirtschaft haben, um sich sowas anzutun.
Ja, da muss man richtig verbrennen. Also, weil ansonsten macht man das nicht. Aber kann man das auch nicht. Das ist halt auch so. Man muss schon für seinen, ja, für die 365 Tage, 24/7, ne?
Muss man schon geboren sein. Muss man definitiv schon geboren sein. Und also bei mir war es die Entscheidung definitiv, weil ich keine Lust hatte, mehr im Büro zu sitzen. Ich war nur Geschäftsführer vom Maschinenring, hatte ja auch keinen schlechten Job sozusagen, hatte auch mein 9-to-5 nicht ganz, aber Wochenende frei und so. Und ja, bloß das hat einfach nicht erfüllt, definitiv nicht. Hättest du mich vor 10 oder, naja, jetzt mittlerweile, ich bin ja schon ein bisschen älter geworden, 20 Jahren gefragt, hier Mensch, Kühe, da hätte ich gesagt, du hast doch einen Vogel. Definitiv,
da
niemals.
Da musst du erst die Nordfriesin
um die
Ecke kommen.
Da musst du erst die Nordfriesin um die Ecke kommen, ja, damit sie so ein Dithmarscher so ein bisschen Richtung Kühe kriegt. Ja. Genau.
Dich haben wir ja auch gut eingebürgert, das muss man ja sagen. Das ist so, ich habe ja vorher in der Bank gearbeitet und hatte einen richtig guten Job. Das ist auch so, mit viel Urlaub und Wochenende frei und so. Und 13, 14 Gehältern, hammerkrass. Also das ist jetzt nicht mehr so. Als Milchviehhalterin oder als Milchviehbetrieb definitiv nicht. Aber warum macht man das? Ja, weil man da halt richtig Bock drauf hat. Und wenn wir es nicht machen, wer macht es denn noch? Also das ist ja so, dass es immer weniger Betriebe gibt. Klar haben wir den Strukturwandel, aber es gibt ja auch viele Betriebe, die einfach, jetzt haben wir es auch im Bekanntenkreis, die mit 50 gesagt haben, Alter, wir haben keinen Bock mehr, ne? Wir hören auf. Und schon wieder sind irgendwie 150 Milchkühe weniger da. Und wenn jeder so denkt, ja, wo sollen wir denn nachher noch unsere Lebensmittel und so herbekommen? Warum? Ja, weiß ich, das kann man nicht verstehen. Und deswegen haben wir halt gesagt, so Attacke, wenn, dann machen wir es jetzt. Jetzt ist es auch schon 6 Jahre her. Aber da gehört auch echt, also Arsch in der Hose, den mussten wir haben, ne?
So ein bisschen, ja.
Aber woher kommt das? Also ich meine, das ist ja quasi Berufung, also ja. So wie ihr das erzählt, ist das eure Berufung, was ihr jetzt gefunden habt?
Ja.
Ja. Aber wie spürt man das vorher? Gerade, du hast es gerade gesagt, ein Betrieb nach dem anderen hört auf. Man sieht wahrscheinlich auch, wenn man im Maschinenring sieht, dass die Betriebe wegsterben. Man kriegt ja eigentlich täglich vorgeführt, dass es irgendwie nicht funktioniert anscheinend. Mhm. Und trotzdem setzt man sich hin und sagt, ich habe hier die Leidenschaft, ich habe die Passion, ich will das. Warum?
Also ich bin zu meiner Person, ja, ich bin damals als in Hillgrofen in Dithmarschen groß geworden. Mein Opa hatte da 30 Hektar Landwirtschaft, Ackerbau, und hatte damals noch Tiere, und ich war immer schon da. Mein Vater hatte eine Spedition, das hat mich nie so wirklich interessiert, und deswegen bin ich auch immer so im landwirtschaftlichen Bereich gewesen. Also hab dann auch die Lehre gemacht und Landwirtschaftsschule und Höhler, also ein- und zweijährige Fachschule für die, die nicht aus Schleswig-Holstein kommen. Genau, und das weiß ich nicht. Irgendwie hat es mich immer begleitet, und ich mag gerne mit den Händen arbeiten und nicht unbedingt nur im Büro sitzen, und das, ja, ist einfach, weiß ich nicht, ich kann schlecht sagen, ich habe Bock drauf. Was anderes kann man da leider nicht zu sagen, oder?
Ja, und ich habe das irgendwie als Baby schon mit aufgenommen, im Laufgitter, und einmal Kühe, immer Kühe. Und ich habe irgendwann mal zu Papa gesagt, wenn ich groß bin, Papa, dann habe ich irgendwann, oder mache ich das weiter, so wo Oma und Opa halt aufgehört haben, auch da, weil Krankheit und so weiter. Und das, weiß nicht, wenn man für Kühe und auch für die Landwirtschaft was über hat. Und das ist die ganze Zeit so gewesen, auch bei mir während des Studiums oder auch in der Bank, wo ich immer gedacht habe, Mensch, hammer geil, irgendwann machst du das nochmal. Ja, und dann kam so ein Schlüsselerlebnis bei uns beiden, wo wir gesagt haben, okay, weißt du was, wir setzen uns da mal ein bisschen näher mit auseinander, dass das nicht einfach wird. Das wusste ich ja auch. Ich habe ja auf der anderen Seite auch mal gesessen, also in der Bank. Da gehört ja schon ein bisschen was zu, und auch ein guter Partner. Das wird auch immer schwieriger. Die Zeiten ändern sich da ja auch. Aber wir haben es dann halt anderthalb Jahre immer durchgespielt. Immer mal wieder weggelegt. So, ah nee, jetzt auch gut. Und dann haben wir einfach gesagt, wir folgen unserer Leidenschaft, das zu tun. Und man muss ja auch einfach immer mal, also man muss es auch einfach mal machen. Also immer nur vom Reden, sondern einfach mal machen, das könnte ja auch gut werden. So. Und jetzt sind wir 6 Jahre hier, und wir würden lügen, wenn das immer alles super ist. Das ist das echt nicht. Wir haben auch Phasen, wo wir sagen, im früheren Leben wäre es uns, glaube ich, also hätten wir ein ruhigeres Leben, ein wenig erfüllteres Leben. Also es ist ja hier auch mit 3 Kindern, Kind und Kegel. Du hast ja einfach auch richtig viel zu tun, aber du weißt halt, wofür du das tust, und Jörg und ich wissen, warum wir abends um 8 tot ins Bett fallen, weil wir auch richtig viel geschafft haben.
Machen es wie wollen, nur geiler. Das fiel mir gerade so ein, als du es gesagt hast. Ja. Und du sprachst es gerade an, vor 6 Jahren. Ich meine, ihr seid hier eingestiegen in der Phase, wo der Milchpreis ja eigentlich, ja, man kann sagen, katastrophal war.
Wir haben richtig einen von Arsch gekriegt.
Viele Betriebe, wenn sie nicht irgendwie noch eine zweite Einkommensquelle hatten, eigentlich gesagt haben, ja, funktioniert nicht mehr. Ne? Das ist natürlich schon mutig in der Zeit. Und dann in den letzten 6 Jahren, du hast es gerade gesagt, 3 kleine Kinder. Ich meine, das ist ja ein mega Spagat, den ihr da auch hingelegt habt. Also,
ja. Also Work-Life-Balance ist bei uns was anderes. Aber haben wir schon gesagt, das können wir auch mal anderen anbieten.
Die und dann noch
ja
so ein bisschen so ein Social Media machen. Nebenbei.
Also ja, so nebenbei, aus der Hosentasche, genau. Ne? Ja. Dass man da noch mal ein bisschen weiter aktiv ist. Ja, das stimmt schon, das ist ein Riesenspagat. Den könnten wir aber auch nicht machen, hätten wir die alten Teiler nicht mit hier. Das haben wir auch gesagt, wir haben ja Oma und Opa sozusagen mitgekauft. Die wohnen ja hier auch noch, die dürfen auch, also bleiben ja auch hier, bis sie nicht mehr können. Und Jörgs Mama, die ist ja auch mit hier hochgezogen. Die hatte ja ein wunderschönes Haus am Ilsee in Segeberg. Also die hat es auch richtig ruhig haben können. Aber ihre Kinder haben sich das ja anders überlegt. Und von daher ist Oma ja auch mittendrin statt nur dabei. Vorteil, die werden ja nicht so schnell alt, weil die haben ja wirklich jeden Tag was zu tun. Und da sind wir richtig, richtig dankbar drum. Und ja, du sagtest gerade, Milchpreis war schlecht. Ja, ist so. Also unser Wirtschaftsberater, den man ja haben muss, wenn man zur Bank geht, braucht man ja ein Konzept. Genau, und das hatten wir auch auf der Basis Milchpreis, wie man denn so, wie es dann gerade war, nicht schön gerechnet. Wir haben gesagt, wir wollen das ja reell rechnen, wie es ist. Nimmt man 2 Cent weniger und dann gucken wir mal. War super, wir haben es übernommen und dann ging der Milchpreis richtig runter. 10 Cent nach unten. So, das war schön im ersten Jahr. Mhm. Und dann hieß es für uns so, Attacke, Produktion, die muss richtig sitzen. Das, was wir in der Hand haben, müssen wir definitiv gut machen. Und sehr gut machen. Und deswegen haben Jörg und ich uns immer richtig doll auf den Arsch gesetzt, dass wir die Produktion da unten im Griff halten haben. Und das wisst ihr auch, jedes Jahr kommt irgendwie immer was dazwischen. Das ist bei uns auch so, aber dann muss man halt sehen, dass man anders damit umgeht. Und so wie Blauzunge letztes Jahr war eine Katastrophe, dann kam jetzt MKS da die Meldung. Ja, ne Jörgi?
Ja, ja.
Hatten wir zwischendurch mal nicht so viel Lust.
Nee. Vielleicht noch einmal eine Seite zurückblättern. Du sagtest gerade, ihr habt die alten Teile hier quasi mitgekauft. Mich würde jetzt einmal interessieren, wie ist es dazu gekommen? Also ich kriege ganz oft die Anfrage von jungen Leuten via Social Media, die dann wissen wollen, Mensch, wenn man keinen eigenen Hof hat, macht das Sinn und lernt Landwirtschaft. Was kann man da machen? Mitarbeiter werden überall gesucht. Hände ringt, wisst ihr auch. Aber viele wollen ja auch den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Wie kann man da vorgehen? Wie ist die Situation für euch gewesen? Wie seid ihr hier an diesen Betrieb rangekommen? Vielleicht da einmal so ein bisschen, wenn ihr das erzählen mögt, wie das Ganze gekommen ist überhaupt.
Das war, also den Betrieb, den kannten wir so schon. Also weil ich ja bei einem Kreditinstitut gearbeitet habe, wussten wir ja, dass die Nachfolger suchen, weil hier ja natürlich nur eine tragische Geschichte war. Die haben sich das hier ja auch anders vorgestellt. Der Junior soll es ja weitermachen, aber der ist ja leider tot. Und von daher haben die ja ganz lange Nachfolger gesucht. So, und der Weg in die Selbstständigkeit. Wir haben vor 2 Wochen, ne, hatten wir auch Besuch hier, die auch einen Betrieb suchen und auch gerne übernehmen wollen. Man muss sich das wirklich überlegen. 2019 war noch eine andere Zeit. Wir hatten noch eine Niedrigzinsphase. Das spielt natürlich auch irgendwo eine Rolle und die Banken waren gefühlt auch noch ein bisschen anders unterwegs. Du brauchst halt einen sehr, sehr guten Steuerberater. Du brauchst einen sehr guten Berater an deiner Seite und Eigenkapital brauchst du auch. Also nur hin und sagen, hier, ich mach das mal weiter, das funktioniert nicht, das ist schwierig. Aber was wir halt gelernt haben, dass man auch auf sich selbst viel vertrauen muss, weil viele meinen das ja auch in Anführungsstrichen immer gut mit dir. Und das merkst du halt auch, dass das nicht immer so ist. Also du hast halt nicht nur Freunde, ne?
Also es gibt ja im Bauernblatt gibt es ja schon Leute, die suchen eben halt einen Betrieb zur Betriebsübernahme. Die Empfehlung, die ich geben kann oder wir geben können vielmehr, ist ganz klar, guckt euch den Betrieb ganz genau an. Und lasst vielleicht sogar einmal den Betrieb einschätzen mit einem Gutachter, dass man, wenn es einen Betrieb gibt, den man übernehmen kann. So, suchen, es gibt
über einen Makler.
Über einen Makler kann man suchen, beziehungsweise Bauernblatt, hier in Niedersachsen ist das ja Landvolk, glaube ich, da reinstellen. Es melden sich auf jeden Fall Leute, das ist ganz klar. Und wenn man da einen Betrieb hat, lasst euch die Zahlen geben, guckt die Zahlen, lasst euch da mit einem wirklich unabhängigen Berater, auch nicht der Berater, der hier auf dem Hof war oder ist, sondern einer, dem ihr vertraut, beziehungsweise der wirklich neutral ist. Das ist ganz, ganz wichtig, damit man nicht irgendwo auf die Füße fällt. Weil auch wir sind rübergegangen über den Betrieb, haben gesagt, ja, alles gut. Nichtsdestotrotz, es ist 5 Jahre oder 4 Jahre nach dem Tod des Sohns nachher ein bisschen Investitionsstau gewesen. Und den siehst du nicht gleich beim ersten Mal und auch nicht beim zweiten oder dritten Mal. Und das ist ganz wichtig, dass man da sagt, so, alles klar, das muss einmal tatsächlich aufgenommen werden, damit man dann auch in die Verhandlung tritt. Ja. Und dann würde ich fast jetzt im Nachhinein sagen, wir wollen wir lieber kaufen als eine Hofüberlassung. Du hast zwar Vorteile durch die Hofüberlassung auf der einen Seite, dass du nur die Verbindlichkeiten übernimmst und da quasi mit einsteigen kannst. Auf der anderen Seite musst du es dann auch mit dem Kreditinstitut hinkriegen, dass du das möglichst auf lange Beine stellst. So lang, wie es geht, weil du bist ein neuer Betriebsleiter.
Es ist ja ein Kauf, aber das sehen sie bei einer außerfamiliären Hofüberlassung halt anders. Und das ist beim Kauf halt anders, ne? Also so ist das natürlich dann immer, ja, muss man sehen, wie die Parameter sind und wie die Rahmenbedingungen sind. Das genau. Muss man sich wirklich genau angucken. Und auch wir haben natürlich gedacht, ach Mensch, alles super, ne? Melkzentrum neu, Stall neu. Da kann uns eigentlich nicht so viel passieren. Ist uns ja auch im Endeffekt nicht so riesig viel passiert. Aber es ist natürlich, ne, du übernimmst halt offiziell zum 1. Mai 2019 war hier der Startschuss. 4 Wochen später, gut, kam Ida, richtig, genau. Da haben wir noch schon mal Baby bekommen. Und dann war auch direkt gleich die erste Kontrolle, so wo wir dann hier, naja, natürlich auch Rede und Antwort stehen mussten, was alles verändert werden soll und so weiter, was hätte nicht sein dürfen und so. Und da, ja, denkst du schon so, okay, gerade bist du da, ne? Dann kommt das Nächste und kommt das Nächste und kommt das Nächste. Und man sagt, okay, da hätte man vielleicht wirklich nochmal mit dem Gutachter rübergehen sollen, der sagt das und das und das sind jetzt die heutigen Anforderungen, das müsst ihr mit berücksichtigen. Aber unterm Strich bereuen wir den Schritt wirklich nicht. Echt nicht.
Nein.
Gar nicht. Definitiv. Also auch wenn da jedes Jahr irgendwelche Schocknachrichten kommen, irgendwie kriegen wir es als Familie immer wieder hin, auch vernünftig da durchzukommen, haben natürlich auch super Partner an der Seite, die einem auch immer unterstützen und auch Kraft geben in vielen Momenten, das ist halt auch so. Das ist echt ein Spagat, auch mit 3 Kindern. Und manchmal fragst du dich echt morgens um 3:45, für wen machst du das jetzt eigentlich gerade? Wenn in der Presse wieder nur rumgehackt wird oder du wieder irgendeine Kontrolleurin am Telefon hattest oder irgendwie eine offizielle Stelle oder warst wieder den Tag vorher 8 Stunden im Büro, weil du irgendwas dokumentiert hast, wo du denkst, du bist ja eigentlich Landwirt, Landwirtin geworden, um draußen mit den Tieren zu arbeiten und nicht hier noch einen 4. Fulltime-Bürojob. So, das ist ja, kennt ihr auch. Also wir dokumentieren uns weg und das ist ja auch die Frage, politisch gesehen, wird das wirklich mal geändert? Ich glaube da nicht dran, dass sie das auf die Kette kriegen, wenn wir uns überlegen, wir sind super digital unterwegs bei den Kühen. Wir haben unser digitales Herdenmanagement und Gesundheitsmanagement, wo wir alles pflegen, wer welche Kuh wann wie behandelt. Das ist alles an der Kuh abgelegt mit Digitalisierung der Arzneimittelbelege. Und wenn ich dann eine Kontrolle habe und die sagt, nee, ich hätte es gern analog, ich hätte es gern ausgedruckt. Da frage ich mich echt, ja, okay, können wir machen. Kein Problem.
Wir hatten jetzt gerade die Situation, dass wir eine Meldung an die Tierseuchenkasse machen mussten. Die musste per Post kommen.
Die kam per Post, aber nein,
wir mussten per Post antworten. Echt? Wir wollten es mailen.
Digital, ja.
Genau. Rüber mailen, nein. Ja. So weit sind wir hier noch nicht, Herr Andresen. Wir hätten es gerne per Post.
Per Post, ja. Oder per Fax. Genau.
Ja, genau.
Fax. Alles andere ist nicht.
Wir schicken nicht. Dann einen berittenen Postillon an die.
Ja.
Also das ist Wahnsinn.
Es ist halt, wir reden immer über Digitalisierung. Und ich finde die Landwirtschaft, wir sind schon alle echt viel, also wir sind schon wirklich digital unterwegs. Aber dann müssen die anderen noch mitziehen.
Wir haben gerade einen Hähnchenmaststall im Bau und haben uns dann gewundert, warum das mit dem Baubeginn nicht weitergeht. Und am Ende lag es daran, dass unser holländischer Hallenbauer dem Statiker die Unterlagen gemailt hatte. Der brauchte sie aber per Post, um sie dann zu digitalisieren. Und da hast du dann auch irgendwann keine Fragen mehr. Wenn du wegen sowas irgendwie 14 Tage, 3 Wochen verlierst, kostet einfach Geld, ne?
Ja, natürlich.
Das ist so. Also da fässt du dir echt an den Kopf und sagst, wo sind wir eigentlich gelandet?
Ja.
Und ich sehe es ja genauso wie ihr. Also das Vertrauen darin, dass irgendeine Partei, und ich nehme da auch keine aus, auch nicht die, die meinen, dass sie hier die Welt auf links drehen, da irgendwas dran verändern. Ich meine, auch wenn wir vielleicht glücklich sind, dass wir inzwischen ein eigenes Landwirtschaftsministerium haben, aber am Ende haben wir dadurch doch noch mehr Bürokratie geschaffen, wenn wir ehrlich sind. Dass wir jetzt ein getrenntes Umwelt- und Landwirtschaftsministerium haben, weil sie sich ständig über ihre Spiegelreferenten gegenseitig kontrollieren müssen. Da haben wir massiv Stellen geschaffen, die alle Geld kosten.
Ja.
So, und wir kriegen ständig irgendwelche anderen Verordnungen, weil die ja jeder noch irgendwo mit rein kontrollieren muss.
Jeder möchte noch was sagen.
Da noch mal was zu sagen möchte. Also es ist doch Wahnsinn.
Ja. Das ist so. Ich muss dann immer an meinen Opa denken, ne? Weil er war echt ein cooler Typ, auch Landwirt. Aber der hat immer gesagt, wir brauchen einfach mal wieder ein bisschen mehr Indianer und weniger Häuptlinge, weil dann gewinnen wir auch mal wieder was. Und da hat er ja nicht Unrecht, ne? Das ist ja wirklich so. Wir haben ja so viele Häuptlinge rumrennen und die müssen wir alle irgendwie mitbezahlen. Und das Erschreckende finde ich halt auch, dass in diesem Ministerium ja Leute sitzen, die haben ja von unserem Job gar keine Ahnung. Das ist ja so. Das ist ja auch so eine Anmaßung von. Also das maß ich mir ja auch nicht an, dass ich morgen hier irgendjemanden operieren kann. Ich habe es einfach nicht gelernt, nicht studiert, ich habe davon keine Ahnung. Das müssen Menschen machen, die das auch können. Und das finde ich ist in den Ministerien, muss das auch so sein. Auch jetzt, wenn wir uns eine neue Regierung irgendwie zusammenbasteln, wie auch immer sie aussehen wird, das wird, glaube ich, richtig spannend, dass da mal wieder Fachkompetenz kommt. Wir reden ja immer von Fachkräftemangel, haben wir in der Politik auch.
Das unterschreibe ich sofort.
Ich glaube, das tun wir alle.
Ja, ja, glaube ich schon. Aber es ist, mal überspitzt gesagt, es ist schon traurig.
Eigenverantwortung, ne? Also ja. Das ist ja so, dass man den Menschen mal wieder irgendwie so ein bisschen Eigenverantwortung zurückgibt. Also wir müssen doch nicht alles, und daran krankt es ja, dass alles bis ins allerletzte Detail geregelt wird. Es wird bis ins letzte Detail kontrolliert.
Ja.
Also ich sag mal so, der Glaube an den Menschen, an die Fähigkeiten des Menschen, der ist doch völlig abhanden gekommen.
Das ist so.
Was ich ja so krass finde, ist ja einfach, es werden einfach irgendwelche Gesetze rausgehauen und diese sind aber ja gar nicht zu Ende gedacht. So, diese, dann kommt ja im Nachhinein kommen immer diverse Nachbesserungen, beziehungsweise es kommen Fragen auf, ja nee, können wir jetzt gar keine Antwort zu geben. So, das Beste hatten wir jetzt eben vor der Aufnahme jetzt, das Thema Prallteller. Ab wann ist der denn jetzt verboten? Ne? Das ist ja die Frage. Ist das jetzt ab 31.01. oder ist das ab 15.01., wenn du schon vorgezogen hast? Die Lücke ist ja irgendwo da. Es steht meines Wissens ja nirgendwo geschrieben. Das ist es ja.
Für unsere nicht landwirtschaftlichen Zuhörer, der Prallteller, es geht ums Güllefahren.
Genau.
Güllesilvester startet
genau.
wieder.
Genau.
Wie waren denn die Reaktionen hier vor Ort auf eure Hofübernahme? Also einmal hier auf dem Betrieb, wie seid ihr hier aufgenommen worden? Du hast es gerade gesagt, Urte, ihr habt quasi Oma und Opa mitgekauft.
Ja.
Oder mit übernommen. Mhm. Hört sich erstmal schon total cool an. Ist es das tatsächlich auch immer? Und Doch. Wie waren die Reaktionen so in der Nachbarschaft, in der Umgebung, wo sich vielleicht einige schon ausgerechnet haben, oh Mensch, der Betrieb läuft ja aus. Das ist ja auch immer beliebt, gerade bei Berufskollegen. Und jetzt kommen da welche Auswärtige, sag ich mal in Anführungsstrichen, und drehen da die ganze Bude einmal auf links.
Also wir haben schon, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen auf die Fresse gekriegt. Also das muss man schon sagen.
Aber nicht von unseren Nachbarn.
Nicht von unseren Nachbarn oder hier aus dem Dorf oder sonst was, aber von gerade, wo es darum ging. Zu unserer Zeit war ja außerfamiliäre Betriebshofüberlassung noch nie ein Thema gewesen. Also in den seltensten Fällen. Wir haben uns ja auch gefragt, wer kann uns helfen? Kann uns der Bauernverband helfen? Wusste leider auch keiner Bescheid. Kann uns die Kammer helfen? Wusste keiner, wie er dieses Thema anfassen sollte. Und so war es eben halt auch. Da haben wir im Nachhinein, wir sind dann zu allen Verpächtern gefahren mit unserem Voreigentümer, haben uns vorgestellt und so weiter. Und wir haben auch 40, 45 Hektar verloren an Betriebsfläche, weil einfach zum Beispiel, es war ja damals, oder es ist heute ja auch noch, Bauernverband, gang und gäbe, den Pachtvertrag nimmst du. Da stand aber ja nicht drinne, da steht ja nur drinne bei Hofüberlassung.
Familiäre
Hofüberlassung. Außer familiäre Hofüberlassung ist nicht drin, also ist es ein Sonderkündigungsrecht. Kannst du sofort kündigen oder nach Aberntung oder wie auch immer. So, und da haben wir eben halt eine ganze Menge Fläche auch mit verloren. Manche waren nett, wollten natürlich auch Pachterhöhung. Ist ja klar, ist ja jemand Neues, dann muss man ja mehr haben. Aber Sonst im Großen und Ganzen sind wir sehr, sehr gut aufgenommen worden. Hier von der Gemeinde, von den Vorbesitzern. Wir sind ja nicht erst am 1. Mai hier so auf den Hof gekommen, sondern wir sind am 7. März 2019 schon hierher gekommen, haben dann die Zeit quasi für Lau mitgearbeitet, haben dann, damit man überall reinkommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich irgendwelche Fragen habe auf dem Betrieb, wo irgendwelche Kabel laufen oder Leitungen laufen, ist ja nicht aufgezeichnet. Da gehe ich dann rüber und es ist kein Problem, dass das einmal so erzählt wird und dass es eben halt Gold wird. Es muss ganz definitiv ein Miteinander sein und es muss geguckt werden, wie die Vorbesitzer das auch sozusagen wollen und nicht, wir kommen jetzt hierher, ihr könnt dann schön da vorne wohnen bleiben, die 100 Meter und du musst schon integrieren und musst miteinander, sonst
aber das sind
schaffst
wir da
du
auch.
Das nicht.
Also die haben ja auch noch weitere Kinder und da sind wir völlig, also wirklich integriert worden. Auch da war kein böses Blut, als wir gekommen sind. Und so ein Mentor oder die beiden als Mentoren brauchst du auch noch. Also das ist schon wichtig und wir merken es ja auch, sie sind halt auch immer da, wenn die Hütte brennt. Ne? Also wenn dann vielleicht Oma mal keine Zeit hat, dann geht's dann mal rüber mit den Kindern oder so jetzt, wo ich den Unfall hatte, wurde gekocht, wurde alles mit verköstigt hier auf dem Hof, weil auf einmal konnte ja auch, also ja, ging's ja nicht mehr mit dem Kochen. Und gar keine Frage, also da geht das Hand in Hand, das ist manchmal sogar einfacher, vielleicht außer Familie zu übernehmen als innerhalb der Familie, da kommt es ja auch oftmals zu Reibereien und vielleicht lässt sich das auch eher besser Arschloch sagen als innerhalb der Familie, man weiß es immer nicht, aber so im Großen und Ganzen sind wir hier wirklich gut, richtig gut aufgenommen worden. Das Einzige ist halt wirklich die Neider oder die du hast. Das ist aber eher unter den Berufskollegen. Und da meinen ja mal viele, dass man das nicht mitbekommt, aber man bekommt das schon mit. Aber da haben Jörg und ich halt gesagt, das prallt dann schon ein bisschen an einem ab, weil man halt das auch einfach machen muss oder wir machen das und dann sollen andere es halt einfach vormachen. Es lässt sich ja immer viel reden, aber selber den Moos in der Hose haben sie halt auch nicht, ne? So, und da muss man dann schon mal, ja, auch ein breites Kreuz haben.
Ja. Also ich glaube, es gibt sowieso keine Branche, in der Neid so ein Thema ist wie in der Landwirtschaft. Vielleicht noch bei den Schauspielern oder so oder im Showbusiness oder so, da mag das auch noch sein. Aber ich glaube, ansonsten ist Landwirtschaft da schon echt federführend. Und da geht leider so viel kaputt, finde ich. Und das ist so schade.
Ja, das ist so, das merken wir ja auch. Wir gehen ja auch offen in Social Media damit um. Sachen, die gut gehen, die nicht gut gehen oder wo wir uns dann nochmal hinterfragen, wo dann zum Beispiel ein Berater, der bei uns war oder eine Beraterin angeschrieben worden, warum fährst du denn zum Hof Hahnenkamp, da läuft doch alles. Ich denke so, ja nee, wir wollen ja auch besser werden. Ne? Also der Blick über den Tellerrand und so. Und wo ich immer denke, ja gut, ja, weiß ich nicht, warum man das nicht jedes Mal kommentieren muss. Also das ist ja halt so ein Ding, leben und leben lassen. So, macht doch einfach euer Ding. So, wenn ihr Fragen habt, fragt gerne. Wir sind ja auch offen für alles. Aber dieses hintenrum und dass einige dann auch meinen, dass man das nicht mitbekommt. Also wir wissen ja schon, dass auch einige da sind, die sagen, ah, die würden wir echt gern scheitern sehen. Oder auch einige Geflechte innerhalb von Beratern und so, die dann ja auch, das merkst du ja auch, dass die dann zusammenarbeiten und wollen dann mal rauskitzeln, so, Mensch, wie sieht das denn bei euch aus? Ne, wollt ihr noch oder habt ihr noch Bock? Und so, wir denken, was willst du jetzt mit der Frage? Wir haben hier was gemacht, was wir machen und das ziehen wir auch durch.
Aber was bringt einem das? Jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, ich habe einen ganz jungen, innovativen Nachbarn und ich freue mich immer, wenn der irgendwie vorankommt und wenn das da weitergeht. Also ich finde das super, ich finde das mega. Was hat man davon, wenn man das dem Nachbarn ständig neidet? Da ist man doch.
Unsere Nachbarn sind das tatsächlich auch nicht. Also unsere Nachbarn sind, die sind aber so im weiteren Umfeld. Ich glaube, das ist einfach, vielleicht hätten sie selber gerne damals hier den Betrieb gehabt. Vielleicht hätten sie oder denken auch so, ja, weißt du, da kommen dann so zwei Schnösel, ne? Nach dem Motto, das hatten wir ja auch dann gehört, waren wir gerade da, dass wir das als Hobby machen. Genau, die Landwirtschaft hier ist unser Hobby. Ja. Wo wir auch gedacht haben, Mensch, gut, dass ihr wisst, was hier so abgeht. Also einfach auch mal hinter die Kulissen zu gucken, ne? Dass man sich hier wirklich den Moos aufreißt jeden Tag. Das sehen ja viele dann einfach nicht. Und weiß ich nicht, das ist, glaube ich, dass sie so von Neid, wie du schon sagst, das ist in der Branche ja so. Ne, das sind hier auch Regionen, wo Ländereien dann da sind zum Verkauf oder zum Verpachten. Die hauen sich ja die Köpfe ein, sitzen abends wieder beim Bier zusammen, haben sich lieb. Aber wenn es darum geht, da wird erstmal
Oder auch nicht. Oder sie haben sich nicht mehr lieb,
nee, wenn es um die Pachten das geht. Das ist ja schon so. Und was sie davon haben, Thilo, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Aber wenn es ihnen damit gut geht, Jörg, also bei Jörg und mir prallt es mittlerweile, prallt das echt ab. Da haben wir uns ein dickes Fell.
Wer einem das nicht gönnt. Also wir sind ja auch nicht, dass wir sagen, so, wir erlauben uns, das weiß Gott nicht, wenn der Nachbar jetzt irgendwo das war, was schief läuft oder wie auch immer, hätten wir dir gleich sagen können oder da sagen wir doch gar nichts und da wird auch nicht gelästert. Warum? Das verstehe ich immer nicht so ganz und ja, das, aber es gibt tatsächlich solche Leute und die dann auch bockig sind und die auch
die brauchen.
Meckern wollen oder lästern wollen oder wie auch immer. Und ja, die muss man so nehmen, wie sie sind. Und dann geht das weiter. Ne? Die lässt man links liegen. Aber man muss auch sagen, so in der Vergangenheit oder jetzt mittlerweile nach diesen 6 Jahren, wir kriegen sehr, sehr viel positive Resonanz, dass wir das so machen, dass wir das auch gut machen. Das Orte das auch überwiegend ja bei Instagram den Account so neutral und vernünftig macht und dass man auch wirklich die Einblicke kriegt, das ist schon, das erfüllt uns schon mit Stolz. Also das muss man schon sagen, auch im Freundeskreis. Natürlich hat man Freunde verloren, leider Gottes, als das rauskam. Also bei mir jetzt zum Beispiel, ich habe auch Freunde, die habe ich jetzt nicht mehr. Die waren damals, waren sie mit beste Freunde, die sind jetzt weg und das ist leider dann so und die, die mitziehen, ziehen mit und auch die haben wahnsinnig Respekt und tut auch schon gut, dann Respekt zu kriegen und auch das gesagt zu kriegen, muss man auch ganz ehrlich sagen.
Das ist ja letzten Endes, glaube ich, auch das, wo man sich dann dran hochziehen muss. Also das denke ich immer so, ja. Social Media, man hat 100 tolle Kommentare und ein negativer, man zieht sich eigentlich viel zu lange an diesem negativen hoch. Und das fuchst einen viel zu doll, das ist es eigentlich überhaupt nicht wert. Und eigentlich zeigt es ja nur, wenn Leute so reagieren, so wie ihr sagt, und wenn sogar Freundschaften daran zerbrechen, zeigt es auch eigentlich nur, wie wenig erfüllt das Leben dieser Menschen ist.
Ganz genau.
Wenn sie das brauchen für die eigene Selbstbestätigung, so zu agieren, ist das eigentlich echt arm.
Ja, oder halt Verständnis, ne? Das ist natürlich auch so, wenn du vorher halt andere Jobs hattest und du hast natürlich mehr Freizeit, wenn du im Büro sitzt. So, als ich in der Bank war, hatte ich auch mehr Freizeit, hatte ich auch mehr Zeit, mir irgend noch einen anderen Kram anzulachen. So, da hast du halt nebenbei noch woanders gemolken. Aber das hast du jetzt ja nicht. Und da kannst du dann viel planen. So, wir planen ja auch mit unseren engsten Freunden, planen wir auch viel. In 50% der Fälle müssen wir es aber auch spontan wieder absagen, weil irgendwas passiert ist. Weißt du auch. Meistens ist es immer Feiertage auch, ne, wo du sagst, Weihnachten heute, wir fangen ein bisschen früher an, dann sitzen wir ein bisschen früher beim Braten. Wird eh nichts. Brauchst du dir auch nicht vornehmen. Wird einfach nichts. Aber da muss man sagen, okay, die Freunde, die dafür Verständnis haben und sagen, Mensch, okay, komm, das rocken wir jetzt auch zusammen, muss man ja auch sagen. Es sind ja nicht nur Oma und Opa, die hier aufpassen oder Oma, sondern auch mal Freunde, die mit einspringen. Und die sind es ja auch, die einen dann noch mit oben halten. Und alles andere, wie du schon sagst, du ziehst dich da schon dran hoch. Das haben wir auch eine Zeit lang echt gemacht. Das hat uns echt getriggert. Aber mittlerweile, komm, lass sie reden. Also denen geht es ja anscheinend gut damit. Und solange sie über uns reden, ist ja auch spannend. Ne?
Sind wir ja nicht uninteressant.
Sind wir ja auch noch da.
Genau.
Ja.
Genau, so sieht's aus. Ja. Was aber auch uns sehr, sehr viel geholfen hat. Wir haben uns aber auch das, was du sagtest, an dem einen Kommentar, der denn von den 100 da war, immer ziemlich viel heiß geredet oder hochgezogen. Und da haben wir zum Glück einen guten Coach gefunden, der uns zwischendurch auch dann nochmal wieder auf Spur bringt. Ne? Weil das ist auch gerade so, wir beide Familie, wir haben ja 2019 haben wir ja gedacht, wir haben einen polnischen Mitarbeiter hier übernommen, wir können das ganze Ding zu dritt rocken. So, und das läuft schon und kriegen wir hin. Dann kam das Kind, dann kam Betriebshelfer, dann kam natürlich ja Außenwirtschaft und so weiter. Der Altenteiler, der sonst auch immer noch mit auf der Spritze saß und Dünger gestreut hat, der hat sich dann aber auch erstmal mit Cut 1.5. erstmal rausgenommen, weil er das auch für sich ja verarbeiten musste. Dann stehst du da.
Ja, daran.
Das haben wir ein Dreivierteljahr durchgehalten und dann haben wir gesagt, wir gucken jetzt doch nochmal nach anderen Leuten, die wir noch mit hier mit ins Boot holen. Natürlich können wir 24/7 auch rauf, plus unsere Kinder sind auch eben halt, die wollen auch was von einem haben, ne? So, und dieses, was du gerade sagtest, dieses in 50% der Fällen müssen wir kurzfristig absagen oder es fährt halt nur einer hin, weil der andere hier auf dem Betrieb bleibt oder wie auch immer. Das sind eben halt so Sachen. Und auch dieses Coachen jetzt, also das nimmt einen, gibt einem viel Kraft und kann einem doch nochmal wieder auf die richtige Spur oder vermeintlich richtige Spur führen.
Ist ja so ein bisschen, glaube ich, auch immer dieser Ehrgeiz, diesen einen, der da negativ schreibt, noch ein Stück weit zu überzeugen. Also ich sehe das ja ganz gar nicht genau, unbedingt ja, als was Negatives, sondern für mich ist das immer eher so dieses, Mensch, der muss das doch mal verstehen.
Den muss ich noch auf meiner Seite haben.
Also der muss aber kapieren, dass er da irgendwie völlig auf dem Irrweg ist.
Ja.
Aber nochmal zurück zu den Kindern. Also ich sehe das ja bei uns auch. Man hat die Kinder ja eigentlich echt nah dran, ja, weil man ja natürlich irgendwie Arbeitsplatz und Wohnen, weil das alles so zusammen ist. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass man trotzdem wenig Zeit hat für die Kinder. Also irgendwie ist man dicht dran, aber hat doch wenig Zeit und es geht halt viel unter. Urlaub ist schwierig, Tagesaktionen sind schwierig und so weiter. Also das ist schon eine Herausforderung. Ich finde es einfach mega, wie du es auch, ja, das kommt bei dir auch gut rüber, finde ich, so in dem Insta-Account. Der zeigt halt so das Ganze. Also man tut sich ja selber oft auch schwer, so die Kinder mit reinzunehmen in solche Storys und so. Aber ich finde, bei dir ist das so, das ist einfach auch rund.
Na, das sind ja halt wir. So, ne? Wir sind halt nicht nur Hof-Hahn-Kamm-Kühe, sondern das ganze Ding lebt hier einfach von allen und auch von den Kindern. Und das, was Jörg halt auch gerade sagte, das mit dem Coach, den haben wir uns ja geholt. Und das war ja auch ein Riesenaufschrei bei Insta, wir machen jetzt Eheberatung, weil wir es nicht hinkriegen, war ja gar nicht so, sondern das war einfach, du hast ja eine Herausforderung, das wisst ihr auch, du bist halt Betriebsleiter, du bist Ehepaar, du bist Eltern, also du musst ja alles unter einen Hut kriegen, so, und das ist halt schon schwer, da manchmal so ein paar Abgrenzungen zu finden und dann bist du halt so in diesem Strudel und dann haben wir jetzt eine, haben wir Birgit ja gefunden, die das von außen nochmal dir Impulse gibt. Die sagt ja nicht so und so, lebt ihr jetzt, sondern die gibt dir Impulse. Und damit kannst du deinen ganzen Alltag auch ein Stück weit verändern und setzt auch Prioritäten mal anders. Das fällt uns ja auch immer noch schwer, weil Priorität, klar, hat ja irgendwo immer der Betrieb. Damit kriegst du ja dein Toastbrot hier auf den Tisch. Da muss ja irgendwie was sein. Aber nichtsdestotrotz dürfen die Kinder nicht hinüberfallen. Und ich merke das manchmal, wenn ich dann hier im Büro sitze, Jörg tobt ja draußen dann rum und ich sitze dann hier und dann hast du die Kinder mit. Ja, Mama, kannst du schnell mal? Ja, gleich. Ja, ich komme gleich. Ja, gleich. Und dieses Ja, gleich, das nervt mich schon selber, weil ich ganz genau weiß, dieses Ja, gleich ist vielleicht in 2 Stunden. Und dann zu sagen, nee, cut, so, meine Kinder brauchen mich jetzt kurz, ich mache es in der Mittagsstunde weiter, wenn die ein bisschen zur Ruhe sind, das muss man halt lernen. Und das haben wir halt auch bei Insta, dass wir sagen, so ist das halt hier auch bei uns. Und dass wir das nicht alles alleine können, ist auch klar. Ne, wir haben tolle Maker, die uns unterstützen. Wir haben einen tollen Mitarbeiter, den wir unterstützen. Wir haben jetzt gerade eine Praktikantin aus Dänemark hier, die bis Ende August hier ist. Dann kommt unsere Auszubildende. Also ohne die ganzen wird es ja auch nicht gehen. Das haben wir ja auch gemerkt. Nur in welchem Ausmaß man welche Angestellte hat, das muss man sich heutzutage halt auch überlegen. Weil das ja auch ein Kostenfaktor ist. Und wenn du dein Unternehmen wirtschaftlich führen muss, dann rechnest du schon, ob sich die AK jetzt für dich rechnet oder nicht. Aber was es unterm Strich ist für uns, ist es Freizeit erkaufen.
Das ist
Freizeit erkaufen für Zeit mit der Familie, vielleicht mal ein Wochenende frei. Urlaub, wie du schon sagst, gab es bei uns gar nicht. Wir waren letztes Jahr mal für 4 Tage weg. Ansonsten waren wir nur auf dem Hof. Die Kinder stürzt überhaupt nicht, weil du abends, wir fangen ja früh an, das sieht man ja auch auf Insta, ne? Hier 3.40 Uhr stehen wir unten im Stall, machen alles fertig, dann sind wir um 6 durch, dann geht's hoch, Kinder fertig machen, frühstücken, dass wir alle zusammen frühstücken, dann gehen sie in die Kita, Schule, dann geht's wieder zurück, aber wir sind nachmittags halt auch um 5 durch. So, und dann hast du halt nochmal Zeit, an Deich zu fahren oder ein Schwimmbad zu fahren oder machst nochmal eine Radtour. Aber da musst du dich auch verdammt nochmal für zwingen, weil eigentlich sind Jörg und ich auch schon so durch, dass wir sagen, wir könnten noch gut auf dem Sofa liegen, aber das wäre den Kindern auch wieder ungerecht gegenüber. Also reißt du dich dann nochmal zusammen und machst da auch was. Aber das ist halt der Unterschied. Und klar sind sie bei uns mit lang, aber ich könnte es auch nicht, oder wir könnten es nicht mit uns vereinbaren, die Kinder deswegen von 7 bis 17 Uhr beispielsweise in der Kita zu haben. Das geht bei anderen auch nicht. Man verteufelt das immer so, ne? Aber man muss ja auch mal ehrlich sein, die müssen heute auch alle arbeiten, ne? Sonst kannst du dir kein Einfamilienhaus hinstellen im Neubaugebiet. Also müssen beide arbeiten. Und dann brauchen wir halt da auch die Plätze. Das ist ja auch so.
Und gerade die Zeit mit den Kindern, die ist so wichtig. Also finde ich zumindest. Also das muss wirklich.
Ja, Lotta wird auch schon passen. Ja, ich weiß und, nicht, wo es geblieben ist.
Es ist bei mir, ich verfall auch immer ganz häufig in meine alten Muster wieder. So, draußen und ich bin dann auch bis abends, bis dunkel ist, sonst draußen. So, und irgendwann mittags so, unsere 5-jährige Tochter, Papa, können wir jetzt noch mal ein bisschen spielen? Ja, ich muss nur noch schnell das machen. Ja, nee, du hast auch gar keine Zeit mehr für mich. So, und dann ist, das ist der Satz, der heißt, alles klar, gut. So, jetzt lassen wir 5 gerade sein. Und wenn das Güllefahren jetzt dann doch vielleicht mal eine Stunde oder zwei stehen bleibt, dann ist das eben halt so. Dann wird jetzt erstmal gespielt, weil auch das muss sein. Und auch das nimmt sich jeder andere auch raus. Und warum sollen wir Landwirte das nicht? Ne? Natürlich spielen wir gegen das Wetter, das ist ganz klar. Aber ja, sehen wir tatsächlich ein bisschen anders, entspannter.
Das ist auch so ein Satz, der tut dann auch weh, ne?
Wenn man der den tut
dann,
richtig weh.
Wenn man den dann zu hören kriegt. Aber das ist ja ein Privileg, sag ich mal, was wir in der Landwirtschaft haben, dass wir die Kinder so aufwachsen sehen dürfen. Ja. Das hat ja kaum ein anderer Beruf.
Genau.
Und du sagtest das, den Kindern fehlt auch der Urlaub nicht. Die haben ja im Grunde jeden Tag Abenteuerurlaub. Also ich weiß das jetzt ja von uns zu Hause. Junior war immer mit lang und das war das Größte für ihn.
Ja.
Wenn er tagsüber dann bei mir mit auf dem Trecker saß, dann war abends spielen, schiedigo, der war müde, kaputt, dann ging er zu Bett, fertig.
Mhm. Ja.
Aber mittendrin und voll mit dabei. Ja. Und
das Dabeisein, ne?
Ja.
Die haben auch ein ganz anderes, ja, wie soll man das sagen? Die haben auch ein ganz anderes Gespür, die werden auch anders groß, die haben ein anderes Bewusstsein. Das muss man schon sagen, das unterscheidet das ja schon, also oftmals kriegt man dann zu hören, das sind auch normale Kinder, wo ich immer denke, normale Kinder, was sind normale Kinder? Also natürlich sind doch alle irgendwie normal, aber das ist halt bei vielen nicht mehr so. Na, die haben mal Fulltime-Job, die haben ja 5-mal die Woche Termine, ne? Hier Tanzschule, da Handball, da Fußball, da Leichtathletik, so, die werden ja alle, und bei uns ist das so, klar haben sie auch Fußball und sie haben hier Tanzen und Kinderturnen, hast du nicht gesehen, aber dieses mit raus, ne? Und hier unten mit ihren Kühen, das ist ja auch so, mit Kuschelplüsch und wie sie alle heißen, da tüdeln die auch rum und du siehst sie nicht, wenn Jonas Kumpel hier ist, die sind ewig und 3 Tage mit ihren Go-Karts und den alten Güllewagen hier am Gülle fahren, jetzt wo das unter Wasser war hinten bei uns, ja, da siehst du die den ganzen Tag nicht, haben Floß gebaut und tschüss. Ja, geiler geht's ja gar nicht.
Ne, genau.
Oder? Sind wir mal ehrlich, also das ist ein Privileg, wie du schon sagst, Thomas, das ist halt echt so.
Genau, aber man darf eben, und das hast du ja gesagt, Jürgen, und das sehe ich genauso, man darf halt diese trotzdem Familienzeit, die neben diesem Abenteuerbauernhof doch auch wichtig ist, die darf man halt nicht vernachlässigen. Und
ganz
von daher ist es genau richtig, also das ist so ein Satz, wenn der erstmal kommt, dann muss das auch ein Alarmruf sein. Nicht nur in der Beziehung, zwischen dir und dem Kind, sondern eigentlich ja auch für dich selber, weil
ja, natürlich.
Irgendwo müssen wir es ja auch schaffen. Ich sag mal, ja, so ein Work-Life-Balance ist ein bisschen abgegriffener Begriff und passt eigentlich auch nicht wirklich in die Landwirtschaft. Aber ein Stück weit ist er ja trotzdem anwendbar.
Ein Stück weit schon, definitiv. Also man muss sich die Zeit tatsächlich so einfach nehmen. Ne? Und wenn ich das so von Maschinenringzeiten kenne, wir haben da Betriebshelfer, haben wir auf Betriebe gebracht, wo eben halt Urlaubsvertretung war. So, da ist der Betriebsleiter mit seiner Familie in Urlaub gefahren und der Betriebshelfer ist auf den Betrieb gekommen und hat den Betrieb geschmissen. Diese Leute, denen du so vertrauen kannst, die musst du natürlich erstmal finden und haben, ne? Dass du das auch mit deinen Angestellten, ist auch nicht so ganz einfach manchmal, so.
Ja, muss man
gucken, aber im Großen und Ganzen, du musst auch loslassen können. So, und das können, glaube ich, die wenigsten leider Gottes, die das Vertrauen zu den Mitarbeitern dann oder Betriebshelfer oder wie auch immer haben. Das muss man lernen. Definitiv.
Ihr sprach gerade eben von dem Coaching oder habt das so angerissen. Möchtet ihr da was drüber erzählen, was das für ein Coaching war? Also ich habe selber über die Hermes-Akademie mal diese Busschulung mitgemacht.
Ja.
Und die haben mich so in der persönlichen Entwicklung unwahrscheinlich weitergebracht.
Ja.
Also das war wirklich so eine Schulung der eigenen Persönlichkeit, wo du dann mal einen Schritt zurückgetreten bist aus deinem eigenen Leben und auf dich selber geguckt hast. Und das fand ich irre wertvoll. Du sagst, ihr habt eine Beratung hier quasi vor Ort gehabt oder eine Beraterin, die euch gecoacht hat. Was war das für ein Coaching,
das, wenn man da so... Birgit, die kommt selber aus dem landwirtschaftlichen Bereich Und das läuft alles online. Also weil hier vor Ort ist das ziemlich schwer, jemanden aus dem landwirtschaftlichen Kontext zu bekommen. Weil du kannst natürlich, kannst du dir eine Führungskräfte-Coach und wie sie alle heißen, die gibt es an jeder Ecke. Das weiß ich auch. In der Bank war auch jeder, kam jedes Jahr auch irgendwie immer ein neuer, der eine neue Idee hatte. Letztendlich lief es immer aufs Gleiche hinaus. Aber das ist ja schon wichtig, dass man sich da von außen und auch, wie du schon sagst, dass man aus sich raustritt, einmal von draußen aufguckt und so. Der gibt dir Impuls. So, und da waren Jörg und ich an einem Punkt, wo wir halt gemerkt haben, wir sind nur noch auf diesem Hofkontext und das ist die Prio 1, das muss alles laufen und alles hinterher, das artete alles in Stress aus. Und bevor das irgendwie in vollem Schiefen reißt, haben wir halt dann gesagt, okay, wir gucken mal, wen es da gibt. Und Birgit ist halt eine, die kommt aus dem Agrarbereich, die sitzt in NRW und die haben wir dann halt engagiert, die haben wir dann ein Kennenlernen-Zoom-Meeting gehabt und dann haben wir uns halt eine Stunde bis zwei Stunden in der Woche Zeit genommen, also einmal im Monat, und haben mit ihr alle Themen besprochen, die oben auflagen. Ob es jetzt betrieblich war, weil wir mit einigen Partnern vielleicht nicht zurechtkamen oder wir haben die und die Sorgen oder die und die Ansätze, wie sollen wir da ins Gespräch gehen, haben uns halt Gesprächsvorbereitung im geschäftlichen Sinne geholt, aber auch im privaten Sinne, Thema Familie, dass wir merken, wir kommen wieder in dieses gleiche Fahrwasser, welche Instrumente hat man, um wieder rauszukommen, und das haben wir alles mit ihr besprochen und das halt im ganzen Kontext. Und das Coole ist, weil sie selber aus der Landwirtschaft kommt, weiß sie, wie schwer das ist. Weil wir sind ja quasi drei Personen in einer. Und das können viele Coaches nicht, oder Coaches, wie man sie auch heute benennt, können das gar nicht nachvollziehen. Also wichtig ist ja, dass die wissen, was so ein Landwirt halt alles leistet. Und das haben wir bei ihr gemerkt, dass das echt gut ging. Ja, also keine Eheberatung, wie viele gedacht haben.
Nein, definitiv nicht. Die brauchen wir zum Glück noch nicht. Genau. Nee, sie nennt sich ja nicht umsonst auch die Brückenbauerin, sozusagen. Weil sie einmal reflektiert sie von der anderen Seite, ne? Dass man sagt so, ja, aber hast du das mal von der Seite gesehen? Beziehungsweise sie baut auch tatsächlich die Brücke mit dir gemeinsam, wenn das irgendwelche Zwistigkeiten oder sonst was gibt. Versuch doch das mit so zu bauen. Versuch doch das mal von der anderen Seite zu sehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, auch dass du mit dir selber im Reinen bist, dass du, sag ich jetzt mal, irgendwelche Sachen, die du in dir trägst oder was weiß ich, die dich sowieso von Kindheit an getriggert haben, wenn da irgendwas passiert. Da sucht sie ja auch mit dir dann den Ursprung und versucht diesen Ursprung in Anführungsstrichen auszumerzen, beziehungsweise, dass du damit sauber bist, dass du damit wieder sauber rauskommst, dass du dem neutraler entgegentreten kannst.
Dass ja, du nicht, die war schon gut. Also ja. Die konnte schon Sachen bei der ersten Sitzung, die wusste Sachen über uns oder hat uns mit Sachen konfrontiert, die konnte sie gar nicht wissen, weil wir gar nicht drüber geredet haben.
Ja.
Da hat sie es trotzdem angesprochen. Das war spooky.
Gerade das Thema Selbstreflexion. Ich weiß nicht, ihr kommt ja nun beide nicht ganz direkt aus der Landwirtschaft. Ich glaube, deine Wurzeln sind vielleicht noch ein bisschen dichter dran als bei Jörg.
Nö, beide gleich.
Beide ähnlich. Ja. Aber habt ihr das Gefühl, dass es euch vielleicht sogar von daher ein Stück weit auch leichter fällt, sich ein bisschen selbst zu reflektieren? Ich glaube, wenn man in so einen Betrieb reingeboren ist, in dieses Fahrwasser reingeboren wird und das eigentlich ja immer so vorgelebt kriegt und mitlebt, fällt einem das, glaube ich, nochmal deutlich schwerer, sich selbst zu reflektieren. Oder wie seht ihr das?
Ja, zu Anfangszeiten haben wir auch ganz klar gesagt, den Betrieb übernehmen wir jetzt, so bauen hier das Haus einmal neu und sehen das auch ganz klar als Unternehmen. Da geht man aber mit den Jahren, wirst du, je weiter du drinne bist im Betrieb, je länger du den machst, desto mehr fährst du in dieses Fahrwasser, wo du, das, was du eben gerade sagtest. Und da eben halt nach wie vor neutral draus zu gucken, da haben wir uns die Hilfe geholt. Was heißt Hilfe? Aber das Coaching geholt. Und um da eben halt nicht zu weit reinzukommen in diesen Strudel, um eben halt perspektivisch.
Was ich witzig fand, ist, unsere Futterberaterin, mit der wir die Rationen für die Kühe und so machen, also jeden Tag das neue Erbsensuppenrezept sozusagen. Als sie bei uns anfing, 2020 ist sie gekommen, hat sie gesagt, bei euch ist es einfacher, Sachen offen zu besprechen und auch kritisch anzusprechen, als bei anderen. Also als die, die halt da reingeboren worden sind, wo das in dieser Fahrrinne ist und daher wie immer schon so mockt und so, dass das bei uns ein bisschen fluffiger von der Hand geht. Also man hört sich ja doch nochmal andere Stimmen ein bisschen mehr ab an. Und das hat ja auch was mit Selbstreflexion zu tun. Und das ist, fällt uns, glaube ich, schon ein Stück weit einfacher, wobei man auch immer mehr in seinen eigenen, das ist einfach so, wenn du immer jeden Tag hier bist auf deiner Scholle, da ist das schon so. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, was bei vielen auch hindert oder das bremst die auch aus. Also, dass die sich halt einfach nicht selber reflektieren wollen können oder sagen, Herr, wir haben schon so einen Bock. Diesen Satz, den finde ich halt total gruselig. Deswegen ist auch ein Berater gar nicht mehr bei uns auf dem Hof, weil der halt auch zu Anfang gleich gesagt hat, als wir hier waren, haben wir einige Sachen kritisch angesprochen. Der war auch schon immer hier, der dann gesagt hat, das haben wir immer schon so gemacht, das lief doch schon. Da hättest du ja gesagt, der braucht nicht wiederkommen. Also wenn wir das immer schon so gemacht haben, kommen wir kein Stück weiter, dann bringt uns das doch gar nichts. Also wir müssen ja ein Stück weiter kommen, weil sonst erreichen wir ja wirklich nichts. Dann sind wir ja nur auf dieser Scholle und dann können wir das Ruder auch nicht, können wir es auch nicht entwickeln.
Und das ist das, was wir ja dann auch zu Anfangszeiten gesagt haben. So, wir suchen uns, jedes Jahr machen wir ein Projekt. Zu Anfang haben wir versucht, alles umzuschmeißen, alles neu zu machen, alles super. Nein, brauchst du nicht. Rum ist auch nicht an einem Tag erbaut. Jedes Jahr haben wir gesagt, nehmen wir uns ein Projekt vor, was wir eben halt durchziehen.
Zur Optimierung von der
Zur Optimierung. Erstes Jahr war vor der Mischwagen, war eben halt zu sehen, Leistung hoch und dann nach und nach und nach und nach. Ja. Das ist einfach.
Ich glaube auch jemanden zu finden, der einen dann coacht, der das versteht, so wie du sagtest. Sie wusste Sachen über euch, aber wahrscheinlich aus ihrer Berufserfahrung heraus, die sie gar nicht wissen konnte. Und das fand ich auch bei diesen Busseminaren so enorm. Das waren alles Unternehmer, die da diese Schulung geben. Die hatten alle einen landwirtschaftlichen Betrieb selber, hatten dann noch Gastronomie nebenbei, dann waren sie als Coach unterwegs, Familie sowieso. Die haben alle mindestens 3 Räder am Laufen gehabt, wenn nicht mehr. Genau. Und da hast du dich dann auch als Unternehmer verstanden gefühlt, wenn du dann in so einem Seminar sitzt und hörst, was die alles regeln und das, die kriegen es auch gewuppt.
Ja.
Und die dann aus ihrem Wissen, wie sie es gewuppt kriegen, dir was abgeben, das ist schon enorm wichtig und erleichtert es dann auch einem, einen Schritt zurückzutreten und, glaube ich, so auf sein eigenes Tun nachher nochmal zu blicken. Ne?
Ja, aber vielen fällt das ja halt einfach schwer, Thomas, das weißt du ja selber.
Wir haben das immer so muckt.
Ja, genau, und das ist ja wieder dieses, ne, da sind wir auch wieder bei diesem, ja, was die denn da machen oder in Woppenbüll, so, ja, lass den Mann wogen, ne, ob das alles so gut geht und so. Ja, meine Güte, natürlich ist das nicht einfach, aber wenn wir das Ganze so nicht angepackt hätten und nicht gesagt hätten, wir müssen Produktion effizient und, dann wären wir auch gar nicht mehr da. Weil wir jedes Jahr einen vor den Murs gekriegt haben. Also von außen, da wo wir nichts für konnten. Und das ist halt auch ein Ansporn für uns, ne? Auch da den Mittelfinger halt rauszuholen und zu sagen, so Leute, wir können das und wir können uns auf Augenhöhe unterhalten.
Das ist ja fast schon ein Schlusswort.
Ja, ne? Das haben wir auch lange
geredet. Wir haben eine Stunde leicht voll. Ich weiß nicht, Tilo, hast du noch irgendwas, was du jetzt unbedingt loswerden möchtest?
Bestimmt. Tore hat jetzt wahrscheinlich Angst, dass ich einen langen Monolog anfange. Tue ich aber nicht. Was mich wirklich fasziniert hat an dem Gespräch, und das möchte ich einmal loswerden, ist also wirklich diese positive Energie, mit der ihr an dieses Projekt, glaube ich, rangegangen seid, aber die ihr auch heute nach wie vor ausstrahlt. Und ich glaube, das kann ein Ansporn für viele sein, einfach vielleicht doch nochmal, ja, zu versuchen, mehr dieses Positive nach vorne zu kehren, herauszukehren und weil ich glaube, das ist schon der Schlüssel. Wenn man das nicht hat, ich glaube, dann kann man so einen Weg auch nicht gehen. Also da.
Du musst es wollen. Du musst es definitiv wollen und du musst Bock drauf haben. Und wenn du auch nur die geringsten Zweifel hast, dann solltest du dir das vielleicht überlegen und solltest lieber einen 9-to-5-Job machen oder Landwirtschaft lernen und irgendwo ins Anstellungsverhältnis gehen. Wird ja auch, wie du sagtest, händeringend gesucht. Und also ich kann nach wie vor für werben, für den Beruf, definitiv. Ne?
Und, ja, und auch das machen. Also,
auch das muss machen.
Doch. Echt machen. Aber die Leute müssen dafür halt brennen und müssen wissen, dass es halt kein 8-Stunden-Job ist. So, das ist halt einfach ein Spagat zwischen allem. Und du bist 24/7 unterwegs, gerade wenn du Tiere hast. Weil das wissen wir alle. Aber wenn du halt darauf wirklich nicht so wirklich Lust hast und dir das Wochenende wichtiger ist, dann brauchst du das nicht anpacken.
Es ist nicht alles Ponyhof.
Auch wenn hier Ponys vorm Haus laufen.
Ja, das stimmt.
Das ist so.
Hast du noch alte Gewächse hier?
Genau.
Ja, vielen, vielen Dank für diese wirklich spannenden Einblicke in diese doch ja, sehr, sehr interessante Reise.
Und natürlich sehr gerne.
Auch nochmal das Thema Maul und Clownsau hier war schon sehr, sehr spannend. Also vielen, ja. vielen Dank an dieser Stelle.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Ja, auch von mir vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas habt, was ihr loswerden möchtet jetzt? Habt ihr jetzt die Chance?
Aktuell jetzt nicht. Wie gesagt,
schön, dass ihr da wart.
Ja, schön, dass ihr da wart.
Dass definitiv. Wir die Ehre hatten, also quasi.
Genau.
Vielen Dank, dass wir da sein durften, ja. dass ihr euch die Zeit genommen habt mit uns heute Vormittag. Vielen Dank an Wüstenberg Landtechnik und New Holland Deutschland für die Unterstützung, dass wir dieses Projekt hier so durchziehen dürfen und machen dürfen. Vielen Dank an die Hörer, an den Endgeräten zu Hause oder unterwegs, je nachdem, wo ihr uns hört. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.